Oh, da ist Kraft. Dankeschön. Preis dem Herrn. Aber wir haben unsere Familie, wir haben einen vollen Sommer gehabt. Urlaub in Finnland, waren auch dort in Gemeinden unterwegs. Es war schön, heiß, aber schön. Und jetzt sind wir seit Anfang August wieder da und wieder voll im Gange. Und ja, ich freue mich einfach über die Möglichkeiten zu sehen, die der Herr uns zeigen möchte, uns alle zeigen möchte, geben möchte. Ich weiß nicht, als ich da saß, dachte ich, inwiefern erinnern wir uns an den Tag oder in der Zeit, wo wir eine ganze Sache mit dem Herrn gemacht haben. Einfach zu sagen, Herr, ich will ganz und gar mit dir unterwegs sein. Ich weiß nicht, wie die nächsten Schritte aussehen, aber ich traue dir zu, mich an der Hand zu nehmen und mich dorthin zu leiten, wo du mich haben möchtest. Für mich da war das nicht an einem Tag, so es war ein gewisser Prozess. Es war Ende 1981, Anfang 1982, 37 Jahre her. Schön, dass ich noch das merken kann. Aber immerhin, es war ein Prozess und ich ging durch eine gewisse Tiefe Ende 1981. Und ich kam zu dem Punkt, wo ich merkte, ich schaffe das nicht alleine. Ich habe Mist im Leben gebaut. Ich habe Probleme gehabt, die ich selber dafür verantwortlich war. Und ich wendete mich wieder zum Herrn hin, weil ich den Weg mit ihm schon kannte. Sag, Herr, Verzeihung, bitte, ich will mit dir unterwegs sein. In den laufenden, darauffolgenden 6, 8 Monate fing der Herr an, etwas in mir zu tun, einen Heilungsprozess, einen Neuorientierungsprozess, wo ich nicht nur die Schmerzen aus der Vergangenheit überwinden könnte, sondern dass, wenn ich bereit war, konnte ich etwas neu in ihm entdecken, was er für mich vorbereitet hat. Ich war in einer Notsituation. Ich habe nicht nur die äußerlichen Teil meiner Not gesehen, aber ich habe auch die Auswirkung dieser Not gemerkt. Ich könnte noch in diese Richtung gehen oder in diese Richtung gehen. Und dann, ich merke, es gab einen Punkt, wo ich mich entscheiden müsste, will ich mich mit dem Herrn identifizieren oder will ich noch am Steuer meines Lebens sitzen? Und ich weiß nicht genau, wie das geschah. Aber der Herr hat mich schon dazu inspiriert. Und damit meine ich nicht nur begeistert oder glücklich gemacht oder so, sondern Inspiration Gottes ist eine Form von Führung, die der Herr uns zeigt, so kann das sein, wenn du bereit bist, mit mir zu gehen. So, ich sah meine Not, ich habe mich mehr und mehr mit ihm identifiziert und was er gern mir zeigen möchte, geben möchte. Ich ließ mich inspirieren und ich habe mich entschieden, einfach mit ihm ganz und gar unterwegs zu sein. Ich glaube, es war ein Sonntagabend, 5. Mai 1982, als ich eine Bestimmung, eine Berufung Gottes in mein Herzen spürte. Und ich war bereit zu sagen, Herr, ich will mein Leben in deine Sache investieren, in der ersten Linie. Wisst ihr, die Vision Gottes, das, was Gott in dieser Welt tun, in dieser Stadt tun möchte, in deine Person, in deinem Leben bewirken möchte, oder auch hier zum Beispiel in dieser Gemeinde, die Vision Gottes ist untrennbar von seiner Bestimmung für dein Leben. So baut Jesus sein Reich, wenn er einfach jede Menge von verschiedenen Leuten, die sagen, Herr, du bist der Erste, ich will mit dir unterwegs sein, ich entscheide mich für dich, Tag für Tag, ich will deine Bestimmung für mein Leben entdecken. So fängt Gott an, nicht nur in mir zu wirken, sondern durch mich, durch uns gemeinsam, um etwas zu bauen, was nur er machen kann. Wir haben schon viel von Segen und Glauben heute gehört. Echt gut, danke Rebecca für deine Gedanken. Wenn wir täglich mit Gott qualitativ unterwegs sind, wird er zunehmend seinen Plan und seine Berufung, seine Bestimmung mit uns teilen. Ich merkte in dieser Phase, es war Frühjahr 82, fing ich an, mehr Zeit in unterschiedlichen Formen mit Gott zu verbringen. Sei es in meine stille Zeit, privat mit ihm, mit anderen Christen unterwegs zu sein, auszutauschen, Lebenserfahrungen, wie man Gott erlebt, im Gottesdienst, in Kleingruppen, in der Jugendgruppe und so weiter. Und es fing an, diese Begeisterung in mir zu steigen. Und es war eine tolle Zeit. Und ich merkte, Gott, wie ich schon gesagt habe, Gott hat einen Plan. Aber er zwingt diesen Plan auf niemand. Aber nur, dass wir hier Klarheit haben, es gibt schon einen groben Plan Gottes, woran wir uns alle beteiligen können. Und ich werde es nur kurz nennen. Vielleicht sollte ich auf die Seite stehen, sodass ihr sehen könnt. Dieser groben Plan hat zuerst mit Gott kennen zu tun. Gott will, dass wir ihn kennenlernen. Als Vater, als Freund, als Heiland, als Begleiter, als Leiter in unserem Leben. Wie erkennen wir Gott? In welchem Rahmen? Wer ist Gott für uns? Das ist der erste Punkt. Zweiter Punkt ist, wie gehen wir miteinander um? Wie Rebecca gesagt hat, diese Segenshaltung. Wie lieben wir einander? Wie schätzen wir einander? Wie ermutigen wir einander? Wie unterstützen wir einander? Ist diese Liebe wirklich, hat es Hand und Fuß mit uns? So Gott kennen, einander lieben. Drittens, unsere Bestimmung entdecken. Ich bin der Meinung, jeder Mensch, gläubig oder nicht, hat eine Bestimmung auf ihrem Leben, weil wir alle von Gott geschaffen sind. Gott hat einen Plan, er liebt jeden Mensch, nicht nur die Leute, die in der Kirche sind, sondern er liebt die, die gar nichts mit ihm zu tun haben. Und er hat auch einen Plan für ihren Leben. Und wenn sie bereit werden, das einfach zu entdecken, in jedem Mensch steckt eine Schatztruhe und der Herr hat den Schlüssel, um diesen Schloss aufzumachen. Und wenn wir diese Deckel öffnen, sehen wir die ganzen Schätze, die wertvollen Dinge, die Gott in uns reingelegt hat. Und das bleibt nicht dort stehen, sondern es geht dann weiter, weil der Herr will uns zeigen, wie können wir diese Schätze umwandeln, zum Segen für andere zu sein. Es geht nicht um uns in der ersten Linie. Es geht um Menschen zu lieben. Liebe zu erfahren, Liebe weiterzugeben, wie wir selber erfahren haben. Dass es bei uns nicht stehen bleibt. Und viertens, Gott erkennen, einander lieben, diese Bestimmung, diese Schatztruhe entdecken und letztens einen Unterschied zu machen. Wirklich dieser Segen zu sein. Die Geschichte von Nehemia ist in diesem Gesamtprozess für mich eine sehr große Hilfe, weil diese Geschichte beschreibt, wie man die Führung Gottes wirklich wahrnehmen kann und lernen kann, dann Gott zu vertrauen und in der Nachfolge mit ihm zu gehen. Nun, wer war dieser Mann Nehemia? Es steht in Kapitel 1 von Nehemia, dass er ein Mundschenk war. Was ist ein Mundschenk? Damals war es nötig, weil Königen oder Leute, die wirklich reich waren, haben Diener gehabt und sie stand immer in Gefahr, dass jemand die vielleicht aus dem Weg schaffen wollten. So sie haben Leute, die Essen und Trank vorgekostet haben, einfach als Schutz, als Bewahrung. Nun, der persische König, er war der König von dem mächtigsten Staat oder Land der Welt, damaligen Welt. Und sehr reich, sehr mächtig, riesige Armeen und so weiter. Und Nehemia war Mundschenk des Königs. Und er hat sicher viel Diener unter sich. Er war nicht alleine in diesem Auftrag, aber er trug sehr viel Verantwortung. Der König zu der Zeit in Persien, habt ihr vielleicht mal von ihm gehört, er hieß Artaxerxes. Er herrschte im Jahr 464 bis 424 vor Christus. Und diese Geschichte findet statt ungefähr 444, 445 vor Christus. Und Nehemia, wie gesagt, seine Rolle war eine sehr wichtige Rolle. Er trug sehr viel Verantwortung, hat sehr viel Einfluss Aber es war in gewissem Sinn ein normaler Job. Aber er hat den Vertrauen des Königs, weil die Geschichte erzählt uns, dass höchstwahrscheinlich den Vater von Artaxerxes, der den königlichen Vorgänger war, höchstwahrscheinlich durch Vergiftung ermordet wurde. So, wir wissen, dass diesen Job von Nehemia auch ein gewisses Risiko mit sich trug. Okay? Und wir erfahren hier, dass diese Geschichte anfing ungefähr November, Dezember im Jahr 444 vor Christus an. Bis Ende Kapitel 1 sind ungefähr 3 bis 4 Monate vergangen. Und wir werden gleich hören, was in diese 3, 4 Monate gegangen sind oder geschehen sind. Was ich interessant finde, bevor wir diesen Bibeltext lesen, ist Nehemia, oder vielleicht anders gesagt, wer das Alte Testament gelesen hat und ein bisschen von der Geschichte des Volk Israels verfolgt hat, wisst, dass das Volk Israel oder den südlichen Reich Juda ging in Gefangenschaft nach Babylon ungefähr im Jahr 609 vor Christus. Verzeihung für dieses ganze Datum oder so, aber es hilft uns, das perspektivmäßig einzuordnen. Und der Prophet hat gesagt, sie wurden für 70 Jahre in Gefangenschaft, in Exil sein. Und das hat tatsächlich dann aufgehört, als die Perser die babylonische Mächte besiegt haben. Dann der persische König hat eigentlich einen Freibrief gegeben, hey, ihr Juden, wenn ihr zurück nach Israel, zurück nach Jerusalem gehen wollt, dürft ihr. Das war 538 vor Christus. Etliche gingen zurück. Aber etliche haben schon ihr Leben in diese 70 Jahren in Persien, Babylon aufgebaut. Und sie blieben einfach dort. Und Nehemias Familie ist eine von diesen Familien, die geblieben sind. Die gingen nicht zurück. Weil Nehemia wurde in Persien geboren. Und höchstwahrscheinlich war er niemals in Israel oder Jerusalem, als diese Geschichte anfing. Und dann werden wir gleich hören, wie er, obwohl er die Geschichte seines Volkes kannte und wirklich stark verbunden war mit seinem Volk, wie er auf diese Notsituation reagiert, finde ich sehr interessant. Ich bat Stefan einfach, ob er den Bibeltext für uns vorlesen würde.
Das sind die Erlebnisse Nehemias, des Sohnes Hachalias. Im Monat Kislev des 20. Jahres hielt ich mich in der Burg Susa auf. Da bekam ich Besuch von Hanani, einem meiner Brüder, und einigen Männern aus Juda. Ich erkundigte mich nach den Juden, welche die Gefangenschaft überlebt hatten, und fragte nach Jerusalem. Sie antworteten mir, die Leute, die in der Provinz Juda zurückgekehrt sind, leben in großer Not und Bedrängnis. Die Stadtmauer von Jerusalem liegt noch in Trümmern, und die Stadttore sind verbrannt. Als ich das hörte, setzte ich mich nieder und weinte. Tagelang trauerte ich, fastete und betete zu dem Gott des Himmels. Schließlich sagte ich, ach Herr, Gott des Himmels, großer und ehrfurchtgebietender Gott, der seinen Bund der beständigen Liebe denen hält, die ihn lieben und seinen Geboten gehorchen. Hör mir doch bitte zu und sieh herab. Öffne deine Ohren für das Flehen deines Dieners. Tag und Nacht bitte ich dich für die Israeliten, deine Diener, und bekenne dir ihre Sünden, mit denen wir gegen dich schuldig geworden sind. Auch meine Familie und ich haben gesündigt. Wir haben böse gegen dich gehandelt und deine Gebote, Vorschriften und Gesetze nicht befolgt, die du uns durch deinen Diener Mose gegeben hast. Denk daran, was du deinem Diener Mose gegeben hast. Wenn ihr untreu seid, werde ich euch unter den Völkern zerstreuen. Doch wenn ihr zu mir zurückkehrt und meine Gebote haltet, so werde ich euch, selbst wenn ihr bis an die Enden der Erde vertrieben seid, von dort sammeln und euch an den Ort bringen, den ich erwählt habe, damit mein Name dort verehrt wird. Sie sind ja deine Diener und das Volk, das du durch deine große Kraft und mit deiner starken Hand erlöst hast. Herr, höre auf das Gebet deines Dieners und das Flehen all derer, die Freude daran haben, dich zu ehren. Lass deine Diener doch heute Erfolg haben und gib diesem Mann Erbarmen für mich. denn ich war der Mundschenk des Königs.
Am Anfang dieser Geschichte, wie gesagt zuerst, diese Bibelstelle beschreibt den Prozess der Nachfolge für jemanden, der mit Gott unterwegs sein will. Und am Anfang dieser Geschichte hören wir von die starke, heftige Betroffenheit, die Nehemia gespürt hat, als er diese Nachrichten aus Jerusalem gehört hat. Er erkannt diese Not. Es ist nicht nur etwas, was er hier in seinem Kopf verstanden hat, sondern es hat etwas mit seinen Emotionen bewirkt. Er spürte das sogar. Es hat wehgetan, wie eine schlechte Nachricht. Es hat sein Herz zerrissen, Herz zerbrochen. Sein Volk war in Bedrängnis, die Stadt verwüstet, die Schutzmauern waren weg. Er wurde von dieser Not so sehr betroffen, dass er tagelang trauerte und weinte. Fastete und betete er leidenschaftlich zu Gott mit einer demütigen Haltung, und er war tief innerlich zerbrochen. Obwohl er auch ein gerechter Mann war, er hat sich mit den Sünden seines Volkes identifiziert, weil er wusste, hey, mein Volk war immer wieder ungehorsam. Sie wollten lieber ihren Weg gehen, und deswegen sind sie in Gefangenschaft gegangen, in Exil gegangen. Die haben einfach nur das im Sinne gehabt, was ihnen gefällt. Und Herr, die haben sich von deinem Willen, dein Plan entfernt. Herr, und ich gehöre zu diesem Volk. Ich bin auch schuldig, hat er gesagt. Er hat sich mit der Not identifiziert, auch den Sünden seines Volkes identifiziert. Und dann zitiert er Mose, als Gott durch Mose zu dem Volk Israel sprach: Wenn ihr zu mir zurückkehrt und meine Gebote hält, dann werde ich. Du hast das Buch über die Verheißungen. Es gibt so viele Verheißungen, wovon Rebecca auch gesprochen hat, im Wort Gottes, die Gott für seine Leute hat. Ich wollte eigentlich sagen, für seinen Nachfolger hat. Weil Verheißungen sind für die, die bereit sind, mit ihm zu gehen, gehorsam zu sein. Niemand kann wirklich die Verheißungen Gottes in Anspruch nehmen, außer wenn sie bereit sind, mit ihm unterwegs zu sein, in dieser Beziehung mit ihm wachsen zu sein. Das ist ein Prozess, ein Entwicklungsprozess. Aber wenn wir zurückkehren, unsere Orientierung wieder auf ihn richten, fangen an, seine Verheißungen, seine Stärke, seine Kraft in uns zu wirken. Dann hat er gesagt: Hör auf mein Gebet. Herr, sei uns gnädig, solange unsere Herzen aufrichtig vor dir sind. Gib mir Erfolg vor diesem Mann. Diesen Mann war der König. Weil innerhalb dieser 3-4 Monate fing der Herr an, diese Betroffenheit umzuwandeln zu einer Berufung. Die Entdeckung seiner Bestimmung. Und das hat etwas mit ihm gemacht. Und Nehemia wurde mehr und mehr bereit, Risiken einzugehen, um neue Schritte in sein Leben zu gehen. Man könnte sagen: Nehemia, warum machst du dir so einen Stress? Du hast einen tollen Job, du hast ein schönes Haus, deine Frau ist zufrieden, du hast 2 Pferde in deiner Garage, Leben kann nicht besser sein. Lass das mal. Aber Nehemia, er spürte, dass Gott was Besonderes tun wollte. Und Gott ist immer auf der Suche für Menschen, Männer oder Frauen, egal wie jung oder alt. Gott ist immer auf der Suche für Menschen, die bereit sind zu sagen: Herr, mit mir kannst du rechnen. Ich mache mit. Ich kann nicht alles machen, aber das bisschen, was machbar ist, und auch ein bisschen mehr, weil ich glaube dir, Herr, dass du noch mehr in und durch mich bewirken kannst, bin ich bereit, mein Leben dir zur Verfügung zu stellen. Einfach einen Unterschied zu machen in diesen Umständen, worin wir uns befinden. Nehemia spürte das und er war bereit zu beginnen. Und ich möchte mit euch 4 kurze Prinzipien mitteilen in diesem Prozess der Nachfolger, Interessanterweise, alle vier fangen mit ein I an, dieser Buchstabe I. Okay? So, es lässt sich leichter merken, hoffentlich. Erstens, unser erster Begriff, Prinzip, I-Wort, ist Information. Das bekommen wir am Anfang dieses Kapitels. Gott bereitet seinen Nachfolger vor, indem er ihnen von der Not informiert. Von der Not informiert. Gott schenkt einen Einblick in sein Herz hinein, in sein Anliegen hinein. Und Nehemia hörte von der großen Not unter seinem Volk in Israel, in Jerusalem. Er hörte das und es hat etwas mit ihm gemacht. Heutzutage, wir leben heute in was heute genannt wird, deine Information-Generation, Informationsgesellschaft. Wir werden täglich bombardiert mit Information. Eigentlich zu viel Information. Wir können das gar nicht verarbeiten oder aufarbeiten. Durch die Nachrichten, durch die Tagesschau, durch Radio, Internet und Zeitungen. Überall. Und das dann alles, das Verbale, was wir von anderen Menschen hören, das kommt noch dazu. Oh, mein Kopf ist mehr als voll. Es läuft über von Information. Was mache ich mit Information? Ich muss das irgendwie sortieren. Was ist für mich wichtig? Und was ist weniger wichtig? Nehemia spürte irgendwie diese Information, was er an diesem Tag gehört hat, war kein übliche, kein alltägliches Information, es hat Hand und Fuß gehabt. Diese Not hat etwas mit ihm gemacht. Diese Not hat ihn ergriffen. Diese Not hat ihn erschüttert. Und wisst ihr, ich glaube, Gott lässt manchmal Schmerzen in unserem Leben zu, um uns zu verändern, um unser Kurs einfach vielleicht ein bisschen neu zu orientieren. Weil manchmal ohne Schmerzen bleiben wir einfach auf dem Weg, worauf wir sind. Und wenn wir auf dem Weg bleiben, werden wir die Möglichkeiten Gottes vielleicht nie entdecken. Werden wir das, was er noch erreichen möchte, vielleicht noch nie entdecken. Wir brauchen Veränderung. Gott weiß, wo er hingeht, wo er uns hinführen will, aber er zwingt niemand. Wir sind die, die Kurskorrekturen brauchen. Ich bin mit einer Gemeinde hier in Norddeutschland unterwegs. Und diese Gemeinde ist eine größere Gemeinde. Sie haben am Sonntag durchschnittlich vielleicht 160 Gottesdienstbesucher mit Kindern. Aber die sind schon auf diesem Stand eine Weile gewesen. Und der Pastor teilte mit mir, wie er über diese Jahre sehr mehr und mehr frustriert wurde, weil nichts hat sich bei ihnen geändert. Und er hat gesagt, es muss mehr zur Gemeinde geben, als das, was wir erleben. Und er und der Leitung fingen an, einfach über ihren Zustand, über ihre Unzufrieden zu reden. Und gleichzeitig parallel dazu fing Gott an, auch ihnen mehr von der Not um sich einfach zu offenbaren, zu zeigen. Und sie haben sich gefragt, Herr, was willst du uns durch diese Dinge, die wir wahrnehmen, zeigen, sagen? Aber die wurden informiert von anderen Umständen in Kontrast zu ihrer jetzigen Situation, wo sie als Leiterschaft unzufrieden waren. Sie haben begonnen zu fragen, Herr, wo bist du um uns aktiv unterwegs? So, Information, wie gesagt, was machen wir mit Information? Zweite Prinzip, das zweite Wort, Identifikation. Und hier ist wahrscheinlich der herausforderndste Schritt von alle vier. Identifikation. Gott will, dass wir uns mit ihm und sein Herz für Menschen identifizieren. Wie gesagt, Gott hat einen Plan für jeden Mensch und Gott liebt jeden Mensch. Gott offenbart seinen Charakter in dieser Geschichte, in so viel andere biblische Geschichte. Gott offenbart seinen Charakter in unserem Leben, um uns ringsherum. Er, er, und sein Charakter zeigt, dass er Menschen liebt und dass diese Liebe eine aktive, lebendige Liebe ist. Gott will uns erneuern und reinigen, sodass wir wieder im Einklang mit ihm sein können. Den Auftrag Gottes wurde diese vier Dinge, Gott erkennen, Menschen lieben, unsere Bestimmung entdecken und ein Unterschied zu sein, ein Segen zu sein in unserem Umfeld. Dieser Auftrag Gottes wurde nicht der Gemeinde gegeben, sodass wir etwas zu tun haben, sondern die Gemeinde wurde geschaffen, um diesen Auftrag zu erfüllen. Und so ist es sehr wichtig, dass es uns bewusst wird, inwieweit wir manchmal uns von dem Auftrag entfernt haben. Umkehr ist für viele in der Gemeinde, mir auch, nötig. So zu bleiben, wie wir sind, ist keine Option. Um Jesus nachfolgen zu können, verlangt es eine tägliche Entscheidung von mir. Herr, will ich mich an dich orientieren? Will ich mich mit deiner Sache identifizieren? Zurück zu unserer Gemeinde, wovon ich gesprochen habe, womit ich unterwegs bin. Der Leitung dieser Gemeinde fing an, es gibt eine Diskrepanz zwischen wo sie sind und wie sie Gemeinde gelebt haben, gestaltet haben und wo die Not war und wie stark die Not war. Und so sie fing an, selber Buße zu tun. Sie fingen an, Entscheidungen zu treffen. Wie können wir ein Unterschied sein in unserem Umfeld? Vor allem, weil es fing an, in ihrer Situation, mehr und mehr iranische Leute in ihren Gottesdiensten zu kommen. Sie wussten am Anfang nicht, warum. Das führt mich zum dritten Punkt, Inspiration. Gott will uns neu für seinen Plan und Auftrag inspirieren. Gott hat in seinem Wort festgelegt, was er für uns tun wird, wenn wir unser Leben wieder nach ihm ganz ausrichten. Er schenkt neue Hoffnung und Begeisterung für das, was ihm wichtig ist. Und das geschieht, wenn wir ihn suchen. Wie Jeremia gesagt hat in Kapitel 29, wer mich sucht, wird mich finden, wenn er oder sie mich mit meinem ganzen Herzen sucht. Es gibt keinen Ersatz für die Gegenwart Gottes in unserem Leben. Nicht nur, dass wir ihn loben und preisen und schöne, warme Gefühle haben können, sondern Gott lebt in uns, sodass seine Energie und Kraft von uns rausfließen kann, um dieser Segen zu sein. Bist du bereit, von Jesus und seinem Auftrag neu begeistert zu werden, neu motiviert zu werden? Hast du die Fotos auch hinter mir gezeigt, obwohl ich die teilweise blockiere? Ja, ihr habt den Pastor schon gesehen, Michael heißt er. Jetzt gehe ich zurück auf diese Gemeinde. Die Leitung dieser Gemeinde, sie fingen an zu beten, den Herrn wirklich zu suchen. Sie haben nachgefragt, Herr, wie und wo können wir helfen? Sie haben sogar bei der Staatsbehörden gefragt und so weiter. Aber es kamen immer mehr Ausländer in ihren Gottesdiensten, mehr sogar im Übergewicht sozusagen, die Iraner waren mehr dabei. Sie verbrachten die Leute, es fing an mit der Leiterschaft an, aber die Freude daran ging weiter dann in die Gemeinde hinein und die Geschwister fingen an, eine Freude zu haben, Kontakt mit diesen neuen Leuten, obwohl sie kein Deutsche waren, einfach Zeit mit ihnen zu verbringen. Begeisterung ist gewachsen und etwas Neues ist geschehen. Und das führt mich dann zu unserem letzten Punkt. Zuerst haben wir Information. Was machen wir mit dieser Information, mit dieser Not? Identifikation. Wie werden wir uns entscheiden, mit dem Herz Gottes zu leben, zu reagieren oder eher unsere Wünsche, Beliebigkeiten Vorrang zu geben? Inspiration. Lassen wir uns wirklich neu orientieren und letztens Investition. Gottes Geist und seine Prozesse in uns bewirken eine Haltung der Investitionsbereitschaft in uns für seinen Auftrag. Gott arbeitet an uns, sodass wir auch unser Bestes in sein Reich investieren wollen. Was bist du bereit zu investieren? Vielleicht deine Zeit, deine Talente, Fähigkeiten. Und sag mir nicht, dass du nichts tun kannst. Jeder Mensch hat mindestens eine Gabe, ein Talent, eine Fähigkeit, die benutzt werden kann, um ein Segen zu sein. Jeder von uns hat mindestens eine Sache. Die meisten von uns haben sicherlich mehrere Dinge. Und vor allem sind wir bereit, einfach unser Herz dem Herrn zur Verfügung zu stellen. Zuletzt, es gibt 3 Fotos von dieser Gemeinde. Letztes Jahr ließ diese Gemeinde, haben sie teil an unserer Schulung genommen, genau wie Glenn und Rebecca letztes Jahr auf einer Schulung in Torstedt waren. Diese Gemeinde war in einem anderen Bundesland auf eine Schulung und sie haben gemerkt, letztes Jahr haben sie viele Leute berührt, die zu ihnen gekommen sind. Sie haben 96 Leute letztes Jahr getauft. 96, 80 davon waren Iraner. Der größere Wunder, glaube ich, war, 16 davon waren Deutsche. Und ich sage das nicht als Witz oder sonst, weil manchmal ist es, weil unser deutsches Volk, wir sind relativ sicher im Leben, haben ein stabiles Leben im Vergleich mit vielen unserer ausländischen Nachbarn und so weiter. Es geht den deutschen Volk gut im Großen und Ganzen. Aber sie haben 16 deutsche Leute erreicht. Sie ließen sich taufen. Alle Iraner, es gab einen Alpha-Kurs für die Iraner, Alpha-Kurs für den Deutschen, Jüngerschaftsprozessen, dass sie in der Reife geführt wurden. Schon sogar an Karfreitag dieses Jahr im März haben sie ihre erste Taufe in diesem Jahr gehabt. Wieder 50 Leute haben sie getauft. Wisst ihr, wenn Leute sich taufen lassen, heißt das, dass sie eine Entscheidung für Jesus getroffen haben. Sie ließen sich taufen, 42 Iraner, 4 Araber und 4 Deutsche wieder. Und im Laufe der Zeit haben sie jetzt ungefähr durchschnittlich 22 Leute in Gottesdienst. Sie haben parallel dazu, zu dem Sonntagvormittagsgottesdienst, einen Gottesdienst für die Iraner. 70 Leute sind dabei. Sie fangen am 1. September jetzt an mit einem zweiten Gottesdienst. Es wird mehr und mehr international. Die merken, sie haben diesen Prozess, diese Informationaufarbeitung durchgegangen. Sie haben sich mehr und mehr mit dem Herz Gottes identifiziert. Und dadurch wurden sie so etwas von inspiriert, weiterzugehen, sich weiter zu investieren. Und sie fangen jetzt schon an, in einer relativ kurzen Zeit, seitdem sie diesen Prozess begonnen haben, Früchte zu sehen. Aber es hat etwas von ihnen verlangt. Bereitschaft, sich neu zu orientieren, gedanklich, auch von wie sie verschiedene Dinge getan haben. Nehemia, wisst ihr, er lebte nach diesen Prinzipien. Von Anfang dieser Geschichte lebte er in Betroffenheit. Am Ende dieses ersten Kapitels fing er an, nur den Anfang, fing er an, seine Bestimmung zu entdecken. Was ist dann mit ihm passiert? Wenn ich noch einmal, ich weiß nicht, wann ich wieder mal hier bin, aber dann teile ich Teil 2 mit euch von diesem Predigt. Ich bringe diese Geschichte zu Ende, was dort geschehen ist. Aber ihr könnt selber in Kapitel 2 bis 8 dieser Verwandlungsprozess unter dem Volk Israel dort lesen. Es ist gewaltig. So ein Abschluss, wo bist du persönlich in diesem Prozess? Weißt du schon, was deine Bestimmung ist? Weißt du schon mindestens ansatzmäßig, was der Herr durch in und durch dein Leben bewirken möchte? Wo du dich inspirieren oder eine Inspiration für jemand anders sein kannst oder dich investieren kannst. Wie bist du aktiv im Auftrag Jesu unterwegs? Und wisst ihr als Gemeinde, wozu ihr da seid? Gott möchte gerne, sehr gerne sogar, diese Schatztruhe, diesen Entdeckungsprozess in euch aufmachen. Er bietet eine Möglichkeit an, für einen Entdeckungsprozess. was mehr Freude schaffen wird als das, was wir bisher erlebt haben. Ich möchte euch Mut machen, Schritte zu setzen, euch für diesen Prozess zu öffnen. Lieber Jesus, ich danke dir für dein Wort, diese Prinzipien, Herr, die wir hier in Nehemia 1 entdeckt haben, Herr, finden wir auch in anderen Bibelstellen, auch im Neuen Testament, Herr, wie Menschen sich einfach sich von dir begegnen ließen, Herr, und dass sie bereit waren, mit dir unterwegs zu sein. Und Herr, im Laufe der Zeit kam auch dementsprechend Frucht hervor, die zu deiner Ehre, Herr, geworden ist, Herr. Ich bitte dich, Herr, nicht nur für diese Gemeinde, sondern auch alle unsere Gemeinden hier im Nordheide-Gegend, Herr, dass du was Frisches in uns beginnst und dass wir diese Frische in deine Gegenwart suchen, Herr. Du bist bereit, davon bin ich überzeugt. Ich bitte dich, Herr, hilf uns, unser Horizont erweitern zu lassen, unser Herz erweitern zu lassen,